Deutschlandfunk. Der Tag.
1226 Corona-Infektionen an einem Tag hat das Robert-Koch-Institut gemeldet. So viele wie seit Anfang Mai nicht mehr. Und viele Experten gehen davon aus, dass die Zahlen noch weiter steigen werden. Wie der Vorsitzende des Weltärztebundes, zum Beispiel Frank-Ulrich Montgomery.
Sie müssen davon ausgehen, dass Sie mit dieser Zahl jetzt das Infektionsgeschehen vor etwa 14 bis 10 Tagen abbilden. Das heißt, da kommt noch mehr auf uns zu und wir müssen jetzt dann gegensteuern.
Zumal jetzt in immer mehr Ländern die Schule wieder losgeht, heute beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland. Wie besorgniserregend ist die Lage also und wie können wir gegensteuern? Müssen wir überhaupt gegensteuern? Das klären wir gleich. Vorher aber schauen wir auf die Frau, die der Trump-Herausforderer Joe Biden heute zu seiner Running Mate gemacht hat. Die Senatorin aus Kalifornien, Kamala Harris. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem Mittwoch, den 12.08.2020. Ich bin Philipp May. Hi. Es war die erste Debatte der demokratischen Präsidentschaftskandidaten. Ende Juni letzten Jahres war das. Da wurde der Favorit Joe Biden massiv in die Ecke gedrängt. Und zwar von seiner Rivalin, der schwarzen US-Senatorin aus Kalifornien, Kamala Harris. Es ging darum, dass er sich in den 70er Jahren als Senator gegen eine landesweite Verordnung ausgesprochen hatte, wonach schwarze Kinder mit Bussen in überwiegend von Weißen bewohnte Schulbezirke gefahren werden sollten, als Mittel der Rassentrennung, was ihm Harris vorwarf. Wir können mal in die Debatte reinhören. Ich spiele das jetzt einfach mal ohne Übersetzung ein. Es geht mehr um den scharfen Ton als um den Inhalt.
Well, there was a failure of states to integrate public schools in America. I was part of the second class to integrate Berkeley, California public schools almost two decades after Brown v. Board of Education.
Because your city council made that decision. It was a
local
decision.
So that's where the federal government must step in. That's why we have the Voting Rights Act and the Civil Rights Act. That's why we need to pass the Equality Act. That's why we need to pass the ERA, because there are moments in history where states fail to preserve the civil rights of all people.
I have supported the ERA from the very beginning when I ran for
Vice President Biden, 30 seconds, because I want to bring other people into this.
I supported the ERA from the very beginning. I'm the guy that extended the Voting Rights Act for 25 years.
So, ich blende hier mal langsam aus. Klar wird, Biden war in der Defensive und er galt danach tatsächlich auch als der große Verlierer der ersten Debatte und Kamala Harris als die große Gewinnerin. Änderte allerdings dann nichts daran, dass ihre Kampagne trotzdem im Laufe des Jahres mehr oder weniger in sich zusammenfiel. Sie gab noch vor den ersten Vorwahlen auf. Weswegen ich das alles hier etwas länglich erzähle, eben jene Kamala Harris, die wir gerade gehört haben, ist jetzt von eben jenem Joe Biden als Running Mate ausgewählt worden. Sie soll also im Falle eines Wahlsiegs Vizepräsidentin werden. Thilo Kössler ist unser Washington-Korrespondent und mir jetzt zugeschaltet. Du hast schon mitgehört. Schönen guten Morgen, Thilo.
Hi, morgen.
Diese Auseinandersetzung, die damals sehr hohe Wellen geschlagen hatte, war das gar kein Thema mehr bei der Wahl der Running Mate?
Philipp, ich würde mal sagen, wir fangen mal ganz bei den Basics an. Ja? Okay. Wir fangen ganz bei den Basics an. Wie heißt die Frau eigentlich? Wir werden uns dran gewöhnen müssen, denn wir werden noch ganz viel von ihr hören. Heißt sie Kamala? Heißt sie Kamala? Oder heißt sie ganz anders? Sie hat kleine Kinder bei ihrem Wahlkampf 2016, wo sie in den Senat gewählt wurde, ihren Namen sprechen lassen und erst mal aussprechen lassen, wie sie nicht genannt wird.
It's not Kamala. It's not Kamala. Not Kamala.
It's Kamala.
Kamala Harris. Kamala Harris.
Kamala Harris for Senate. I'm Kamala Harris and I approve this message.
Philipp mitbekommen? Sie heißt Kamala. Kamala. Okay. Das erste A ist ein O und die Betonung ist auf der ersten Silbe.
Hast du mich direkt
Kamala
gekriegt?
Harris. Ein sehr netter Tweet, den sie vor 4 Jahren rumgeschickt hat und der heute wieder viral ist.
Ja, okay.
So, und jetzt die Frage. Ja, natürlich spielte das insofern eine Rolle, als man während des ganzen Auswahlprozesses sich gefragt hat, kann Joe Biden diese Schmach gewissermaßen überwinden? Kann er diese Attacke verzeihen? Zumal Jill Biden, seine Frau, die sehr, sehr einflussreich ist, ihr das sehr, sehr verübelt hat. Kamala Harris kannte den verstorbenen Sohn von Joe Biden, Beau, sehr gut. Sie war Justizministerin in Kalifornien, er war Justizminister in Delaware und sie hatten viel miteinander zu tun, sie haben sich gut verstanden. Ich glaube, dass das alles ausschlaggebend war und es ist symptomatisch für die Programmatik von Joe Biden, dass er diesen Streit eben begraben hat. Es ist deshalb symptomatisch, weil er antritt mit dem Ziel, das Land zu einen, Konflikte zu lösen und Gräben zuzuschütten. Und ich glaube, das war eine große Geste bei einer sehr, sehr guten Entscheidung.
Mhm. Könnte es dennoch sein, dass eben diese Auseinandersetzung eben zwischen, Obacht, Kamala Harris und Joe Biden noch eine Rolle spielen wird, dass das nochmal ausgeschlachtet wird, zum Beispiel eben viral, wie du es gerade gesagt hast?
Nein, das glaube ich nicht. Das ist gegessen. Das ist deshalb gegessen, weil das ist im Wahlkampf so üblich. Ich meine, die Kandidaten müssen sich während dieser Debatten profilieren. Sie müssen zeigen, dass sie kämpfen können. Sie müssen aus der Deckung kommen. Wenn man sich mal ansieht, wie Joe Biden als Präsidentschaftskandidat damals 2008 Obama angegangen ist, ja, das war sehr viel schärfer als das, was Kamala Harris hier mit Joe Biden gemacht hat.
Was macht denn die Wahl von Harris aus Sicht von Biden noch zu einer guten Wahl? Das kann ja nicht nur sein, weil er das Kriegsbeil mit irgendeiner Konkurrentin aus dem Vorwahlkampf begraben wollte.
Ich glaube, das ist jetzt die Antwort, diese Nominierung ist die Antwort auf drei große Krisen und gesellschaftliche Entwicklungen, die der Präsident nicht wahrgenommen hat, verschlafen hat oder einfach eben nicht auf dem Ticket hatte. Da ist zum einen die große MeToo-Bewegung. Diese MeToo-Bewegung hat 2008 101 Frauen ins Repräsentantenhaus gespült. Joe Biden hat schon im März gesagt, mein Vize muss eine Frau sein. Zweitens, die Rassismusdebatte, die Debatte um Polizeigewalt, die Black Lives Matter-Bewegung, das war wirklich imminent, dass hier eine farbige Frau, eine schwarze Frau das Ticket bekommen muss. Und zum Dritten war es die Corona-Krise, die das Land ganz, ganz tief getroffen hat. Und das Land verlangt nach ernsthaften Antworten. Und ich glaube, dass Joe Biden das Gefühl hat, Krise kann Kamala Harris gut bewältigen, da findet sie Antworten drauf. Ich glaube, es macht alles Sinn, weil sich hier die Sehnsucht nach Normalität, die Joe Biden verkörpert, mit dem Wunsch nach wirklichen, echten Reformen verbindet. Und ich glaube, dafür steht Kamala Harris. Und man hat schon nach wenigen Stunden das Gefühl gehabt, dass diese Kampagne jetzt schon an Vitalität, an Energie, an Begeisterungsfähigkeit gewonnen hat. Hier ist wirklich eine ganz neue Dynamik entstanden. Bisher war es ein Wahlkampf eines gealterten Mannes. Jetzt sieht es so aus, dass da viel von Inspiration und Begeisterungsfähigkeit die Rede ist.
Begeisterungsfähigkeit ist ein gutes Stichwort, um jetzt ein bisschen Wasser in den Wein zu kippen. Mit Biden und Harris stehen jetzt aber eben zwei Moderate auf dem Ticket. Begeisterung bei den Demokraten konnten ja aber bisher immer eher die Progressiven auslösen. Und die muss man ja auch bei der Fahne halten. Also zum Beispiel hätte man ja auch eine Elizabeth Warren, die ja eine der Progressiven ist, nominieren können. Könnte das Ganze nicht am Ende auch eher dazu führen, dass diese Einheit der Demokraten gefährdet wird und eben auch diese Begeisterungsfähigkeit dann nicht so da ist, um einen Kandidaten Joe Biden über die Ziellinie zu hieven?
Nein, das glaube ich nicht. Wenn Joe Biden Elizabeth Warren, eine ausgewiesene Partei Linke, nominiert hätte, dann hätte er die große Mitte in diesem Land etwas außer Acht gelassen. Da hätte er die Flanke geöffnet für Angriffe von Seiten der Republikaner. Das Land befindet sich auf einem sozialistischen Kurs. Das versucht ja Donald Trump jetzt schon. Kamala Harris ist eine Kandidatin, die ganz klar eine Botschaft an alle Minderheiten darstellt, die eine Botschaft an alle Frauen darstellt und die eine Botschaft an die gesamte politische Mitte darstellt. Sie gehört nicht der Partei Linken an, sondern sie ist eine Moderate, da hast du recht. Und ich glaube, dass die Partei Linke mit Kamala Harris sehr, sehr gut wird leben können.
Welche Angriffsfläche bietet sie denn für Donald Trump? Der wird ja irgendwas suchen und wahrscheinlich auch irgendwas finden.
Ja, er hat schon Bezug genommen gestern auf diese Szene, wo Kamala Harris Brett Kavanaugh, den konservativen Kandidaten Donald Trumps für das Amt des Richters am Supreme Court, während einer Anhörung in die Mangel genommen hat. Man muss wirklich sagen, in die Mangel genommen hat. Da hat er gestern getobt und hat gesagt, das sei respektlos, sie sei die gemeinste, liederlichste Kandidatin, die man sich überhaupt vorstellen kann. darstellen könnte. In der Tat ist sie eine ganz scharfe Analytikerin. Sie hat sich als ganz harte Fragestellerin im Senat einen Namen gemacht. Sie verkörpert den Typus des Intellektuellen. Sie ist reaktionsschnell. Sie kann Angriffe des politischen Gegners parieren. Sie hat überhaupt keine Angst vor der politischen Auseinandersetzung. Und das ist die Reaktion von Donald Trump. Da wird ihm unwohl. Deshalb muss er sie gewissermaßen ungespitzt in den Boden hauen. Das bietet aber wiederum Angriffsfläche bei ihm. Wenn er sich hinreißen lässt zu frauenfeindlichen Äußerungen, dann wird das auch bei republikanisch wählenden Frauen Folgen haben. Man weiß, dass die Wählergruppe der Frauen eine ganz, ganz wichtige Wählergruppe ist. Und schon bei den Zwischenwahlen 2018 im November sind Donald Trump viele Frauen in den Vorstädten weggelaufen. Ich glaube, dass Kamala Harris genau die Antwort auf diese Entwicklung ist. Und Donald Trump muss aufpassen, dass er hier in der Tat sie nicht verteufelt. Mhm.
Thilo, jetzt gehen viele Beobachter ja davon aus, dass Biden nur eine Amtszeit macht, wenn er denn gewählt würde. Er wäre ja dann schon tatsächlich 82 bei einer möglichen Wiederwahl. Okay, ist weit in die Zukunft geblickt. Aber hat auch das bei der Vizepräsidentenwahl eine Rolle gespielt? Weil Harris wäre dann ja jetzt die mögliche Nachfolgerin sozusagen.
Du hast völlig recht. Normalerweise spielt ja der Posten des Vizepräsidenten überhaupt keine Rolle. Man wählt nicht den Vizepräsidenten, man wählt den Präsidenten. Er ist politisch nicht so bedeutsam, dieser Posten. In diesem Fall ist es in der Tat anders. Denn Joe Biden ist jetzt 77, wenn er ins Amt kommt, ist er 78. Und man geht davon aus, da hast du völlig recht, er macht eine Amtszeit und dann wird es das gewesen sein. Kamala Harris hat also die Möglichkeit, sich hier in diesen 4 Jahren zu profilieren und dann selbst zu kandidieren und sich erneut aufstellen zu lassen. Aber was passiert denn, wenn Joe Biden, aus welchen Gründen auch immer, die erste Amtszeit gar nicht durchsteht, wenn er nach 2 Jahren aufgibt, wegen zum Beispiel Krankheit, dann hätte dieses Land zum ersten Mal eine schwarze Präsidentin. Zum ersten Mal eine Frau und zum ersten Mal eine Schwarze. Und das macht diese Nominierung von Kamala Harris bereits jetzt zu einem historischen Ereignis. Zum ersten Mal ist eine schwarze Frau Vizepräsidentschaftskandidatin. Zum ersten Mal gibt es die Perspektive, dass sie möglicherweise Präsidentin werden könnte.
Also fassen wir zusammen. Kamala Harris ist die sichere Wahl eines Kandidaten Joe Biden, der jetzt in den letzten Monaten seine Führung sicher auch ins Ziel bringen will.
Ich glaube, so ist es. Es macht jetzt alles auf einmal Sinn. Ich habe vorhin gesagt, es war bisher der Wahlkampf eines alten Mannes und man fragte sich, wohin soll das hinausführen? Jetzt macht es Sinn. Joe Biden ist der Tröster. Dieses Land trauert. Es trauert um die Corona-Toten, es trauert um die Toten der Polizeigewalt, es trauert um Anstand und Ehrlichkeit, die auf der Strecke geblieben sind unter Donald Trump, es trauert um den Verlust der transatlantischen Partner, um die Glaubwürdigkeit des Landes in der Welt. Joe Biden bietet sich als Tröster und Versöhner an. Er möchte das Land wieder einen. Kamala Harris ist die jüngere, die angriffslustige Intellektuelle, die Politikerin, die Biss hat, keinerlei Angst vor einem Angriff des politischen Gegners und die Konzepte entwickeln kann. Sie ist, ich sagte schon, eine brillante Intellektuelle und man darf darauf gespannt sein, wie die beiden jetzt die Angriffe von Donald Trump parieren werden und welche Strategien sie gegen Donald Trump entwickeln.
Thilo, du warst ja immer bisher sehr skeptisch, wenn es darum ging, Donald Trump vorzeitig abzuschreiben. Aber jetzt klingst du fast ein bisschen euphorisch. Würdest du tatsächlich mittlerweile sagen, wenn du wetten müsstest, ja, Joe Biden wird diese Wahl gewinnen, dieses Tandem?
Ich wette nicht, weil es sind noch 83 Tage bis zur Wahl, bis zum 3. November und es kann noch wahnsinnig viel passieren.
Okay.
Aber in der Tat, die Umfragewerte für Donald Trump sehen sehr, sehr schlecht aus und Joe Biden hat gestern mit der Wahl von Kamala Harris einen hervorragenden Schritt getan und er ist der Präsidentschaft damit sicherlich näher gekommen.
Okay, dann als letztes musst du jetzt noch einmal überprüfen, ob ich auch wirklich was gelernt habe. Hör gut zu. Kamala Harris, okay?
Absolutely.
Großartig. Thilo,
prima.
Vielen Dank. Du musst jetzt noch einen Kommentar schreiben, also lasse ich dich in Ruhe weiterarbeiten. Danke dir.
Danke.
Bis dann.
Ciao. Tschüss.
Auch Jens Spahn ist in Sorge wegen des Anstiegs der Corona-Zahlen. Der Gesundheitsminister heute Morgen bei uns in der Frühsendung im Deutschlandfunk.
Das ist ohne Zweifel besorgniserregend, weil es viele Ausbrüche im ganzen Land sind. Wir haben ja bisher auch Stichwort Tönnies, Stichwort Gottesdienste, Ereignisse gehabt, wo das klar zuzuordnen war.
Also Ausbrüche im ganzen Land. Das macht die Sache nicht einfacher, Stichwort Nachverfolgung. Sorge also beim Gesundheitsminister und vielen anderen, über die wir jetzt mit unserem Experten reden wollen, Volkert Wildermuth. Volkert, du warst gestern schon im Podcast zu Gast. Da ging es um den vermeintlichen russischen Impfstoff. Heute schauen wir wieder nach Deutschland. Teilst du die Sorgen von Jens Spahn?
Also die Sorgen sollte man in jedem Fall teilen, denn es ist ganz klar, die Zahlen gehen nach oben, egal auf welchen Parameter man guckt. Die Fallzahlen steigen, der berühmte R-Wert, diese Reproduktionszahl, liegt über 1. Und wenn man sich anguckt, welcher Anteil unter 100.000 in den letzten Tagen sich infiziert haben, diese Zahl steigt auch beständig. Die lag eine Weile so immer bei 4, jetzt liegt sie bei 7. Also der Trend geht nach oben.
Heißt das, wir laufen unvermeidlich in die gleiche Infektionsdynamik wie damals im März, als dann irgendwann der Lockdown ausgerufen wurde?
Nee, das ist glücklicherweise dann doch nicht der Fall. Es ist ganz klar, wenn man jetzt nichts macht, dann steigen die Zahlen weiter. Aber es ist ja so, dass doch ganz viele Maßnahmen parallel laufen, die das hoffentlich einhegen können. Es ist jetzt einfach so, dass viele Dinge, vor allem die Urlaubszeit, ans Ende gekommen ist. Und das heißt, dass die Leute einfach wieder im Büro sind, wieder in der Fabrik sind, sich wieder mehr treffen. Das heißt auch, dass natürlich die Schulkinder in der Schule zusammenkommen. Und das bietet dem Virus mehr Gelegenheiten. Und ich denke, das ist das, was wir im Moment sehen, dass das Virus mehr Raum bekommen hat und diesen Raum jetzt einnimmt. Ob das jetzt so ist, dass das immer weiter und weiter und weiter steigt oder ob es einen begrenzten größeren Raum gibt und das dann wieder aufhört, das kann man im Moment schlecht abschätzen. Aber was in jedem Fall der Fall ist, wir sind besser vorbereitet, als wir das im Frühjahr waren. Und deshalb hoffe ich doch, dass selbst wenn die Zahlen steigen, wir besser damit klarkommen.
Besser vorbereitet im Sinne, dass wir zum Beispiel die Gesundheitsämter aufgestockt haben, dass wir die Krankenhauskapazitäten aufgestockt haben oder in welchem Sinne?
Genau. Also erstens haben wir mehr Leute am Ball. Das ist bei den Gesundheitsämtern. Die haben zusätzliches Personal bekommen. Das ist dann zum Teil jetzt wieder weg. Aber das ist theoretisch da, um im Falle des Falles dann auch wieder eingesetzt zu werden. Das ist schon mal sehr gut. Wir haben die Intensivkapazitäten hochgefahren. Diese Betten stehen zur Verfügung. Die sind jetzt auch viel besser erfasst und vernetzt, sodass klar ist, wenn ein Krankenhaus an seine Grenzen kommt, dass sie ganz leicht sagen können, okay, mit unseren Patienten gehen wir jetzt dahin. Das ist viel besser. Und jeder weiß, was er zu tun hat im Grunde.
Und wir haben Schutzkleidung.
Auch ein ganz großes Ja, Schutzkleidung, Masken gibt es endlich ohne Ende. Wir haben sie alle genäht, aber jetzt gibt es auch wieder richtige. Die sind auch tatsächlich nötig. Die würde ich auch wirklich auf der Nase und vor dem Mund behalten und nicht irgendwie lässig um den Hals baumeln lassen, sondern die schützen jeden selbst und die schützen die anderen. Das ist wirklich ganz entscheidend.
Ja. Und jeder weiß, was er zu tun hat. Das hast du gerade gesagt, da habe ich dich frecherweise unterbrochen. Da fällt mir ein, man weiß zum Beispiel eben auch, dass diese Masken schützen, wo man sich am Anfang gar nicht so sicher war. Das heißt jetzt also, wie infiziert man sich leichter, wie infiziert man sich schwerer? Stichwort zum Beispiel Aerosole.
Ja, also das ist ganz klar, dass man da natürlich viel gelernt hat und deshalb, dass sich entsprechend auch die Empfehlungen angepasst haben. Dieses Virus wird ganz offenbar eben auch über Aerosole übertragen. Das heißt, nicht nur über diese berühmten 1,5 Meter, da kann man jemand direkt anhusten, aber das Atmen, das laute Sprechen, das laute Singen, das alles schlägt ganz kleine Tröpfchen aus unserer Lunge raus in die Luft und die bleiben da einfach schweben. Und wenn wir draußen sind, dann trägt der Wind die weg. Das ist dann meistens kein Problem, aber wenn man in einem Raum ist, dann sammeln die sich an. Und da helfen diese Masken, selbst die einfachen, selbstgenähten Masken, helfen da auch. Das hat man am Anfang bezweifelt, hat gedacht, diese Tröpfchen sind viel zu klein für diese Masken. Aber es hat sich gezeigt und die Erfahrung zeigt jetzt einfach, es funktioniert trotzdem.
So, du hast gerade eben am Anfang gesagt, alle Zahlen steigen. Ein Zahl oder ein Wert ist erfreulicherweise bisher noch nicht sonderlich gestiegen. Das sind die Todeszahlen, die ja letztendlich die entscheidenden sind. Die sind weiterhin auf einem ganz niedrigen Niveau. Wie erklärt sich das?
Also, das erklärt sich aus verschiedenen Gründen. Also, erstmal hat sich das Gesicht der Epidemie so ein bisschen verändert. Ganz am Anfang waren das ganz viele junge Leute, Reisende, die das Virus dann auch hier im Land verbreitet haben. Da war die Sterblichkeit gar nicht so groß. Aber dann hat sich das Virus von da ausgehend auch schnell in die ältere Bevölkerung reingekommen. Und das hat sich gezeigt, dass gerade ältere Menschen eben sehr schlecht auf dieses Virus reagieren, damit nicht wirklich fertig werden. Da ist die Sterblichkeit dann angestiegen. Jetzt haben wir wieder eine andere Situation, so ein bisschen wie am Anfang. Jetzt sind es wieder eher die Jüngeren, die aktiven Leute, die unter 60, die das Virus rumtragen, die sich anstecken. Und wir haben es offenbar geschafft, die ältere Bevölkerung so ein bisschen außen vor zu lassen. Und das ist einer der Gründe, warum die Sterblichkeit nicht im gleichen Maße gestiegen ist wie die Fallzahlen. Ein anderer Grund, das ist jetzt mehr so eine Hoffnung, als dass das wirklich schon mit harten Zahlen belegt wäre. Ein anderer Grund könnte sein, dass auch wirklich die Ärzte mehr Erfahrungen gesammelt haben. Also es gibt jetzt eben Medikamente wie das Dexamethason, wo die wissen, darauf können wir bauen. Sie wissen besser, wie man die Beatmung steuern muss, damit das verträglich ist. Man wissen besser, dass man ganz früh gerinnungshemmende Medikamente geben muss. Also da ist einfach ein Erfahrungswissen, das, glaube ich, den Patienten wirklich auch zugutekommt.
Und wir müssen natürlich abwarten, wie sehen die Todeszahlen dann in 4 Wochen aus, wenn sich sozusagen das Infektionsgeschehen, das wir jetzt sehen, beziehungsweise die Zahlen dann auch in möglichen Todeszahlen manifestieren könnten. Dennoch, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, hoffen wir, dass die Todeszahlen niedrig bleiben. Könnte man dann nicht die etwas lockere Strategie, die jetzt viele Teile der Bevölkerung intuitiv adaptiert hat, einfach beibehalten, solange man es eben weiterhin schafft, diese Vulnerablen, diese Risikogruppen zu schützen?
Ja, aber um diese Gruppen zu schützen, müssen eben die Infektionszahlen generell niedrig bleiben. Das ist ja nicht so, dass die irgendwie alle weggesperrt werden, sondern ganz viele ältere Menschen leben einfach in der Stadt, auf dem Dorf, zwischen allen anderen. Da gehören sie auch hin. Die sollen ja nicht irgendwie ja, quasi in Sanitätshaft genommen werden, damit sie dem Virus ja nicht begegnen, sondern wir müssen alle dazu beitragen, dass dieses Virus eben so niedrig bleibt, um die zu schützen. Diese Idee, dass man einfach alle ins Heim steckt und den Schlüssel zudreht, das kann es ja nicht sein.
Nee, aber zum Beispiel, dass eben sozusagen sich bestimmte vulnerable Gruppen wirklich besonders schützen, aber für andere dann das Leben dann doch mehr oder weniger normal, natürlich unter Beachtung der AHA-Regeln, also Abstand, Hygiene und Atemschutzmaske, die mehr oder weniger zum Business as usual zurückkehren.
Ja, aber das ist eben der entscheidende Unterschied. Es ist kein Business as usual, sondern es ist ein Business mit diesen Aha-Regeln. Wenn wir uns da alle dran halten, dann tun die Jüngeren sich selbst was Gutes und den Älteren gleich mit. Aber ich denke schon, dass dieses Abstand halten, das Maske tragen, dass man sich häufig die Hände wäscht und dass man auch deutlich mehr lüftet, als man das vielleicht früher getan hat. Diese Dinge, die sollten uns in Fleisch und Blut übergehen und die helfen nicht nur gegen Covid-19, sondern die helfen zum Beispiel auch gegen die Grippe. Das hat man ja auch gesehen. Anderer gefährlicher Erreger, wo der Effekt in diesem Jahr deutlich geringer war, weil wir eben diese AHA-Regeln beachtet haben.
Also möglicherweise wäre AHA-Regeln in abgeschwächter Form auch etwas, was man beibehalten sollte, wenn dann irgendwann diese Corona-Pandemie vorbei ist. Weil hilft logischerweise auch gegen andere Viruserkrankungen.
Ja, also da würde ich sagen, wenn Corona vorbei ist, würde ich dann die Maske doch gerne mal in der Tasche lassen. Aber
naja gut, aber es gibt ja in Asien zum Beispiel, da ist es ja fast schon Etikette, dass wenn man krank ist, wenn man Schnupfen hat, dass man dann zum Schutz der anderen eine Atemschutzmaske trägt, so eine Gesichtsmaske, was dann ja häufig so bei vielen Europäern Befremden ausgelöst hat zumindest.
Ja, aber daran haben wir uns jetzt gewöhnt. Und wenn man selber krank ist, ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis. Wer krank ist, gehört einfach nicht an den Arbeitsplatz oder in die Schule oder in die Kita, sondern der sollte zu Hause bleiben. Das ist eine Sache, die wir sicher da auch für auf Dauer lernen können. Aber du hast natürlich völlig recht. Die Situation ist so, dass man schon hofft, dass das irgendwann zu Ende ist. Und wenn dann vielleicht ein Impfstoff da ist, das wäre dann wirklich ein Game Changer. Aber selbst das würde dann eine ganze Weile dauern, bis genügend Impfstoff da ist, dass dann auch alle den bekommen können. Das heißt, wir werden noch über viele Monate so weitermachen müssen.
So, jetzt gibt es Stimmen wie beispielsweise die von Henrik Streeck, dem Virologen aus Bonn, der sagt, wir müssen einen souveräneren Umgang finden mit der Corona-Pandemie, da das Virus nicht mehr verschwinden werde. Sprich, auch eine Balance zwischen Maßnahmen und Lockerung, auch damit einem die Gesellschaft nicht von der Fahne geht am Ende. Die muss das ja alles mittragen. Hat er da einen Punkt?
Ja, also sicher müssen wir, uns muss einfach klar werden, das ist jetzt für eine ganze Weile das neue Normal. Und das kann nur funktionieren, wenn in allen Bereichen man einen Weg findet, der als Firma zum Beispiel Produktivität vereinbart mit Infektionsschutz. Die Vorstellung, dass wir jetzt nochmal in den Lockdown runtergehen, das wäre wirklich was, was wir unter allen Umständen vermeiden sollten. Und das vermeiden wir am besten, indem sich wirklich alle Institutionen, da sind eben nicht nur die Schulen gefragt oder die Kitas, sondern da ist jeder Betrieb gefragt, sich zu überlegen, an welcher Stelle, an welchen Schrauben lässt sich bei uns drehen, damit wir die Infektionszahlen niedrig halten.
Stichwort
also
Schule.
Kann zum Beispiel,
Entschuldigung.
Stichwort Schule. Also da werden ja im Moment in den verschiedenen Bundesländern unterschiedliche Strategien erprobt.
Meine
also
Tochter heute in Nordrhein-Westfalen mit Maske heute in die Schule.
Mit Maske in die Schule, mit Maske Unterricht fand sie wahrscheinlich nicht so lustig, nehme ich
mal
an.
Voll doof.
Ja. Genau. Und in Nordrhein-Westfalen sind aber die Zahlen im Moment tatsächlich am höchsten. Ja. Also die 7-Tage-Inzidenz, die ist in Nordrhein-Westfalen bei 13,2, Bundesdurchschnitt ist 7. Also in Nordrhein-Westfalen ist wirklich mehr Virus unterwegs. Von daher macht es Sinn, da auch ein bisschen vorsichtiger ranzugehen. Und das wird man jetzt aber in einigen Wochen sehen können. Hat das gereicht, um Ausbrüche an Schulen zu vermeiden? Wie ist es in anderen Bundesländern? Sind die vielleicht mit milderen Einschränkungen auch gut ins Schuljahr gestartet? Und wenn man das sieht, dann wird Nordrhein-Westfalen nachjustieren. Aber umgekehrt, wenn meinetwegen Mecklenburg-Vorpommern mit etwas lockereren Regelungen, wenn die sehen, okay, bei uns bricht an einer Schule nach der anderen ein Covid-19-Nest aus, dann werden die sich vielleicht auch gucken, wie das in Nordrhein-Westfalen gemacht hat. Also ich finde das eigentlich ganz gut, dass bei uns verschiedene Strategien erprobt werden. Man muss die dann natürlich anpassen, wenn sich zeigt, dass das eine besser funktioniert als das andere.
Ist der Föderalismus am Ende vielleicht doch gar nicht so schlecht? Und Trial and Error,
finde ich schon,
ist angezeigt in Zeiten wie diesen.
Ja, genau.
Volkert.
Bleibt ja nichts.
Ja, was wollen wir machen? Also ausprobieren und nachschauen, wie es gefruchtet hat. Volkert, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dann ziehen wir die nächste Bilanz.
Ja, vielen Dank und bleib gesund.
Danke, du auch. dertag@deutschlandfunk.de, das ist unsere E-Mail-Adresse. Dahin können Sie gerne hinschreiben, wenn Sie Anmerkungen haben zu dieser Sendung oder grundsätzlich zu unserem Podcast. Ich bin Philipp May. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.